Am 10. Mai steht in Görlitz die Wahl zum Oberbürgermeister an. Neben dem amtierenden Bürgermeister Octavian Ursu, der geschlossen für die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, das kommunalpolitische Netzwerk Motor Görlitz e.V. und die Bürger für Görlitz e.V. antritt, werden die Görlitzer Sabine Christian von der Linken, Dr. Hagen Jeschke, parteilos, und erneut Sebastian Wippel, Kandidat der AfD, auf dem Wahlzettel vorfinden. Octavian Ursu war in unserer Runde als einziger nicht anwesend und ließ über sein Büro mitteilen, dass er, Zitat, vor dem Hintergrund der anstehenden Oberbürgermeisterwahl an diesem Format derzeit nicht teilnehmen könne. Um den Wählern die übrigen drei, bei denen sie ihr Kreuz setzen können, näher zu bringen bzw. vorzustellen, habe ich alle zum Interview eingeladen und dabei mit Kernfragen der zukünftigen Stadtpolitik und an mich eingesandte Fragen von Bürgern konfrontiert. Ein großer Dank geht dabei an Christian und Patrick von der Volkshochschule Görlitz, die hierfür den passenden Raum zur Verfügung gestellt und sich um die Technik gekümmert haben. Herr Dr. Jeschke war uns dazu aus Magdeburg per Telefon zugeschaltet, was die beiden gewohnt professionell wie immer auf die Beine gestellt und gemeistert haben. Machen Sie sich also ein Bild der Ihnen zur Verfügung stehenden Kandidaten und gehen Sie am 10. Mai unbedingt an die Urne. Für Görlitz, für Sie. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei einer Sonderausgabe von Görlitzer Gesichter.
Heute nehmen wir Sie auf eine Reise in die östlichste Stadt Deutschlands mit, nach Görlitz. Eine Stadt, die nicht nur durch ihre atemberaubende Architektur und ihre bewegte Geschichte beeindruckt, sondern auch durch die Menschen, die hier und im Umland leben und eben diese Geschichte mitgeschrieben haben. Görlitz und sein Umland wurde und wird von Persönlichkeiten geprägt, die durch ihre Arbeit, ihre Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz viel bewegt haben. Manche von ihnen haben Besonderes geleistet, Fortschritt vorangetrieben, bestehende Strukturen optimiert oder hinterfragt. Nicht selten auch mit polarisierenden Ansichten, die die Gesellschaft verbunden oder gespalten haben. Das ist Görlitzer Gesichter.
Wir können ja Ladies First mit Frau Christian anfangen. Nennen Sie doch mal in zwei Sätzen Ihre Motivation, warum Sie anstreben, Oberbürgermeisterin von Görlitz zu werden.
Ich denke, dass ich Menschen ein Gesicht geben kann, die sonst kein Gesicht haben in unserer Gesellschaft, aber auch zeigen kann, wie vielfältig Görlitz bereits ist.
Herr Jeschke, was ist Ihre Motivation?
Ja, ich sehe mich ja hier ein bisschen als Außenseiter, muss ich sagen. Ich fände es richtig, wenn die Parteikandidaten vertrauenswürdige Mandatsträger sind und jeder für seine Sache steht. Und was ich jetzt aber merke, ist, dass es gar nicht so Einzelkandidaten gibt. Also grün, schwarz, gelb, rot, links, rechts und von mir aus auch noch die Vereine und die Bürger für Görlitz. Und dann von mir aus noch ein paar Einzelkandidaten, so wie ich. Dann hätten die Bürger eine große Auswahl. Was ich jetzt sehe, ist, wer einen gelben oder einen roten Lolli haben möchte, das Kind muss einen schwarzen kaufen oder einen blauen. Finde ich nicht gut. Deshalb habe ich meinen Hut in den Ring geworfen, um da ein bisschen auch ein Zeichen zu setzen. Das finde ich nicht in Ordnung.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihnen quasi die Vielfalt der Kandidaten etwas zu mau?
Ja, also ich verstehe nicht, wieso jetzt sich so viele Parteien hinter einem Kandidaten versammeln. Und dann eigentlich nur noch die Frau Christian ist ja jetzt auch noch eine Einzelkandidatin, aber aller Rest hat sich jetzt doch hinter dem Amtsinhaber versammelt. Und dann kommt es mir so vor wie alle gegen einen. Das ist, glaube ich, nicht, was der Wähler will. Und deshalb habe ich mich gesehen, ich muss da mal ein Zeichen setzen. Und es ist auch für mich sehr verwunderlich, dass es keinen Görlitzer gibt, der das tut. Da muss einer aus Magdeburg kommen, ein Görlitzer, okay. Das ist mir auch sehr rätselhaft, warum das so ist.
Also was ist dann final nochmal mit einem kurzen, knackigen Satz Ihre Motivation, diesen Posten?
Na, meine Motivation ist, ein zusätzliches Ankreuzfeld auf dem Wahlzettel zu geben, den Wählern.
Herr Wippel, Sie haben das Wort.
Ja, 2019 bin ich angetreten, weil wir in der Stadt halt einen Wandel brauchen, weil auch eine Wechselstimmung da gewesen ist. Das war richtig, damals anzutreten, war ja auch ein starkes Ergebnis. Und jetzt, 7 Jahre später, sind immer noch viele Bürger, die die Erwartung haben, dass es einen Wechsel braucht. Und auch die, die 2019 mich natürlich unterstützt haben, sagen, Sebastian, mach's bitte nochmal, tritt nochmal an. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Jetzt sind einige Jahre Stadtratsarbeit auch vergangen. Das heißt, ich habe Erfahrungen gesammelt in der Zeit. Ich habe auch im Kreistag, habe auch im Landtag weiter die Erfahrungen gesammelt. Und deswegen bringe ich das natürlich jetzt ein. Und deswegen auch der Wahlspruch, jetzt erst recht. Und inhaltlich gibt es natürlich eine ganze Reihe Sachen. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns wirklich in der Stadt zukunftsfest machen. Und vor allem müssen wir versuchen, aus diesem Tal der Tränen eigentlich rauszukommen, also von niedrigen Löhnen und so weiter und so fort. Und das geht halt nur durch Wirtschaftswachstum. Und da ist mir einfach zu wenig Eigeninitiative gezeigt worden in der Vergangenheit.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, wenn wir gerade bei dem Stichwort in diese Richtung sind, hat für 2026 durchschnittlich 60 Unternehmensinsolvenzen pro Tag prophezeit. Beim Statistischen Bundesamt habe ich mal nachgesehen, da sind die aktuellen Zahlen von 2025, was das Unternehmensinsolvenzen angeht, merkwürdigerweise gelöscht worden. Ich habe keine konkreten Zahlen gefunden für den Bereich hier in Görlitz, aber was würden Sie, wenn Sie Bürgermeister wären, tun, um diese beängstigende Entwicklung, die es ja in Deutschland überall gibt, hier bei uns einzudämmen, zu verlangsamen oder vielleicht sogar in eine gegensätzliche Richtung zu bewegen? Frau Christian?
Also, ich denke, wir brauchen kreative Lösungen, neue Ansätze. Ich denke vor allem an kleine Läden, genossenschaftlich genutzt, von Bürgern für Bürger. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch die Anträge vereinfachen, Genehmigungsfristen verkürzen und eine Kultur der Ermöglichung schaffen.
Also auch ein Stück weit Ansatz Bürokratieabbau.
Ja, weil die Stadt gehört den Bürgern.
Herr Eschke, wollen Sie wieder?
Ja, also ich glaube nicht, dass das ein Problem von Görlitz ist, sondern das ist ein deutschlandweites Problem. Ich hatte das jetzt auch so irgendwo mal gelesen, 12.000 Arbeitsplätze gehen täglich verloren in Deutschland. Und jetzt hatte ich in der SZ gesehen, in 7 Jahren sind aber 500 Jobs mehr geworden, von 2019 bis 2026. Das scheint ja alles super zu laufen. Da habe ich viele Fragezeichen und ich bin ja jemand, der aus der Wirtschaft kommt. Und das ist natürlich in der Stadt und in den Industrieunternehmen genauso. Deutschland ist nicht mehr so wettbewerbsfähig. Die Lohnkosten sind viel zu hoch. Die Performance stimmt nicht mehr. Wir machen nur noch 35-Stunden-Woche und Homeoffice und 6 Wochen krank im Jahr ist auch normal. Das passt nicht mehr. Und da heißt es Hacken zusammen. Ne? Also so werden wir nicht vorankommen. Und wenn man das jetzt auf Görlitz runterbricht, da ist es das Gleiche. Ne? Wir brauchen da ja auch junge Leute, gut ausgebildet, die dann auch bleiben und die Performance zeigen. Und die sind dann auch wirtschaftlich erfolgreich. Und natürlich haben die selber Ideen, wie man einen Business Case macht. Da braucht nicht der Bürgermeister kommen und denen das sagen. Das wissen die schon. Das wäre gut für die Stadt. Dann hat die auch Geld.
Sie haben häufig oder bei vielen Punkten zustimmend genickt?
Ja, ich kann ja nur zustimmend nicken, wenn die Sache richtig ist. Ich werde ja nicht sagen, dass es falsch ist, wenn es stimmt. Ich würde mal kurz anfangen mit dieser Statistik, die in der Sächsischen Zeitung stand, weil die habe ich auch zur Kenntnis genommen und das ist für mich sicher so ein schöner Fall von, glaube ich, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Zahlen falsch sind, aber die Betrachtungszeiträume, die sind natürlich auch relevant. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe mal reingeschaut, wenn man jetzt mal andere Zahlen nimmt, nämlich mal das Jahr 2018 als Maßstab, dann muss man sagen, im Vergleich zu im Jahr 2018 haben wir quasi 100 Einwohner mehr. Es gibt 1.000 Stellen mehr und davon 1.000 Stellen im Teilzeitbereich, die im Stadtgebiet Görlitz quasi geschaffen worden sind. Und per saldo 800 Stellen für Einpendler, also noch nie mal für die Görlitzer selber. Und wenn ich das Jahr 2020 nehme, dann habe ich 700 Einwohner mehr, 700 Stellen mehr, davon 600 in Teilzeit und per saldo 600 für Einpendler. Jetzt ist die Frage, ob es Teilzeitarbeit am Ende rettet. Und das glaube ich nicht. Also kann man sagen, dass das eine große Erfolgsbilanz ist? Auch nicht. Und das ist auch nicht gesagt, ob diese Stellen, die da jetzt da sind, sozialversicherungspflichtig sind oder nicht. Ob das Stellen sind, wo aufgestockt werden muss oder nicht. Also ich sage jetzt mal ganz krass, wenn das eine Aushilfsstelle in einem Dönerladen ist, dann ist natürlich eine Stelle geschaffen. Aber davon kann möglicherweise keiner leben. Und natürlich ist richtig, der Oberbürgermeister, der macht keine Arbeitsplätze. Ne? Wir leben ja nicht im Sozialismus, so wie das früher gewesen ist. Das heißt, die Görlitzer Frauen brauchen Arbeit und deswegen wird ein Kondensatorenwerk gebaut. Ne? So war es ja. Es ist zu, es ist eine Ruine, so wie der Sozialismus halt auch weg ist. Aber was wir machen können, ist, dass wir als Stadt dafür sorgen, dass dieses umständliche Planungsverfahren, was denn halt da ist, was ja auch von landes- und bundesgesetzlicher Ebene vorgegeben ist, möglichst schlank gehalten wird, dass wir nie noch zusätzliche Knüppel in die Beine schmeißen. Und natürlich kann man als Bürgermeister in natürlich ein Stück weit sagen, naja, lass uns mal in die und die Richtung denken als Stadt. Und das machen ja eigentlich alle Kandidaten, also hoffe ich zumindest. Von Herrn Urso habe ich noch nie so viel davon gehört. Und ich habe mal so ein paar Ideen gebracht, ne? Also wie zum Beispiel das mit dem Moviepark. Hätte ich ja nie gedacht, dass es so einschlägt. War ja bei TikTok seit langem eines der besten Videos, was dort gelaufen ist, auch mit entsprechendem Gegenwind. Und da ist aber auch klar, das macht natürlich nicht die Stadt. Also nicht die Stadtverwaltung betreibt jetzt keinen Freizeitpark. Aber wir müssen uns halt auf den Weg machen und sagen, okay, können wir uns das vorstellen? Wie wollen wir arbeiten? Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Und womit gehen wir raus? Und womit können wir Werbung machen? Und das, was Frau Christian gesagt hat mit den genossenschaftlichen Läden, das ist alles richtig. Finde ich im Übrigen auch ein sehr schönes Modell, weil jeder, der da Genosse ist, der quasi dann auch Skin in the Game hat, ne? Der ist halt mit dabei, hat ein Interesse daran, dass der Laden funktioniert und da achtet man ja auch dann gemeinsam drauf. Aber das geht sogar ohne Bürgermeister, wenn man es will.
Irgendwo im Münsterland gibt es eine Gemeinde, die haben sich auf die Fahne geschrieben seit ein paar Jahren, dass die selbst ihren Strom produzieren und sich, also da die BäckerInnung beispielsweise, die kaufen sich gemeinsam einen großen Ofen und bilden die Lehrlinge gemeinsam aus, weil es für eine Firma alleine schlecht zu stemmen ist. Und die haben damit so ein Erfolgsmodell gegründet, dass eben auch große Firmen jetzt wieder ankommen und sagen, so wie ihr den Strom hier produziert, können die den eben preiswert verkaufen. Sehen Sie denn irgendwo eine Möglichkeit, dass sich hier konkret im Stadtgebiet oder im Umland, Sie haben ja gerade schon gesagt, das macht nie der Bürgermeister, irgendwelche großen Projekte, wieder Industrie ansammelt oder man Industrie ranholt? Und wenn ja, mit welchen Maßnahmen könnte man das schaffen? Gebe ich jetzt in die Runde.
Ja, ich würde vielleicht jetzt mal anfangen.
Sehr gern.
Also da können die anderen auch dann ergänzen oder gerne widersprechen. Also der eine Punkt ist eben der, den wir nicht selber in der Hand haben. Wie gesagt, das ganze Planungsrecht, das ist eben so, wie es ist, mit den entsprechenden Vorschriften. Das ist aber einer der Hauptpunkte, warum es keinen Spaß macht, in Deutschland sich anzusiedeln. Ne? Also damit müssen wir umgehen. Und wenn wir nach dem Pareto-Prinzip gehen, was da ja heißt, dass ich quasi 80% des Erfolgs mit 20% des Aufwandes bekommen kann und eben für die restlichen 20% eben nochmal 80% mehr Aufwand betreiben muss, dann wäre es vielleicht mal ein Ansatz zu sagen, es würde uns ausreichen, wenn wir Ermessensvorschriften haben, dass eben die Vorgaben zu 80% erfüllt sind. So, das würde für alle das Leben leichter machen. Dann haben die Unternehmen auch eine klare Ansage. Ja, damit können die quasi arbeiten. Da können sie auch drauf verlassen. Nächster Punkt ist, ich brauche natürlich dann auch jemanden in der Stadtverwaltung, der sich den Hut aufsetzt, der sagt, so jetzt mal alle Ämter an den Tisch, hier ist ein Investor, der möchte das und das machen. Kann ich das machen und wenn es keine also guten Gründe dagegen gibt, dann müssen wir es einfach zulassen, dass gewirtschaftet wird. Ja, aber was man halt häufig hört, ist vielleicht auch so eine Eigenart, vielleicht auch nie nur in der Region, aber dass viele Leute sagen, das geht nie. Ja, das geht deswegen nie und die ganzen Bedenkenträger. Ne? Es ist ja wichtig, Bedenken auch zu haben, zu artikulieren und dann muss man damit umgehen. Also quasi der Wille muss da sein. Ne? Und der nächste Punkt ist, wie kriegst du Wirtschaft hierher, indem du halt rausgehst? Wenn du eine Wirtschaftsförderung hast und die sitzt nur den ganzen Tag rum und betreut diejenigen, die anrufen, das zugegebenermaßen auch gut, ja, dann arbeite ich eben mit denen, die da kommen. Wenn ich aber feststelle, dass mein Industriegebiet leer steht, was ich seit Jahren habe, da muss ich auch mal rausgehen und sagen, wir müssen jetzt mal die Akquise betreiben. Weil wir 90% der Gemeinden in Deutschland sitzen und warten, dann müssen wir zu den 10% gehören, die eben diese Extrameile gehen, damit halt hier was wird. Und dann haben wir vielleicht auch eine Chance. Und wir haben auch Partner, wir haben auch in Polen zum Beispiel eine ganze Reihe Unternehmen, die in Deutschland gerne produzieren wollen, die einen Fuß hier nach Deutschland bekommen wollen. Und da haben wir natürlich den Standortvorteil, dadurch, dass wir direkt quasi hier nahe an der Grenze sind und mit denen kann man natürlich auch arbeiten. Und das müssen keine kleinen Krauter sein, sondern es sind durchaus auch börsennotierte Unternehmen von beiden Seiten von der Grenze, wo ein gewisses Potenzial da ist.
Was sagt der? Ja, würde ich ergänzen. Ja, das passt so ein bisschen. Ich komme ja aus der Industrie und zwar aus einer energieintensiven Industrie. Da kommen sie natürlich jetzt mit erneuerbaren Energien nicht wirklich voran. Das muss man einfach so sehen. Das reicht vielleicht für Bäckermeister und kleine mittelständische Unternehmen. Aber wenn Görlitz sagt, ich will große Industrieunternehmen ansiedeln, energieintensive, dann hat das natürlich auch Umweltauswirkungen, da kann ich auch mitsprechen. Und dann will man natürlich keine Knüppel in die Beine und noch ein paar Bürgerinitiativen und da sitzt noch eine Maus im Graben und da kommt kein Investor. Das machen die nicht. Ja, und die wollen dann auch auf junge, hochtalentierte Leute treffen und nicht irgendwie auf eine überalterte Bevölkerung. Also das muss man sich tatsächlich überlegen, wo will denn da Görlitz hin? Ne? Man kann ja auch sagen, wie der Herr Wibbel schon gesagt hat, mit der Filmakademie, das ist ja echt ein cooler Ansatz. Ne? Da macht man Film und Fernsehen und Moviepark, ja. Also, dass man in dieser Branche Görlitz bekannt macht. Ne? Das ist eben dann die Filmstadt und dafür ist man bekannt. Oder man ist dann eben in den Gewerbegebieten und mit den kleinen mittelständischen Unternehmen. Aber so würde ja auch Geld in die Kasse kommen. Ne? Also der Investor kommt eben nicht von alleine. Das muss irgendwie ein Anreiz da sein. Ja, und da sind wir wieder bei den ganzen Vorschriften. Alles wird beklagt, die Bürgerinitiativen. Und da ist es schon wichtig, einen Bürgermeister zu haben, der da einen Draht zu diesen Investoren hat. Weil sonst kommen die nicht. Da gehen die woanders hin. Die machen ihr Geld, aber dann irgendwo anders. Das ist auch klar.
Hätten Sie den Draht?
Na, nicht in alle Industrien, ne? Aber ich weiß natürlich ein bisschen, wie die ticken. Und natürlich muss man sich so ein Netzwerk aufbauen. Aber klar, ich meine, als Ingenieur fühle ich mich jetzt schon in der Lage, mit Investoren über ein paar technische Dinge zu sprechen. Das kann ein Vorteil sein, das heißt aber nicht, dass das irgendwie dazu führt, dass sie dann nur deshalb kommen. Aber klar, am Ende spielen auch Emotionen eine Rolle.
Christian, was wären Ihre Ansätze für Stichwort Wirtschaftsstandort Görlitz?
Also ich denke, meine beiden Vorredner, da war schon sehr viel Wichtiges dabei. Natürlich müssen wir eine Kultur der Ermöglichung schaffen und die Vorschriften entschlacken, damit wir wieder attraktiv werden. Und auch ein Moviepark, das zieht sicherlich auch viele junge Filmschaffende an. Tourismus war ja schon immer oder ist bis heute ein Standbein dieser Region. Auch wenn ich zugeben muss, dass mein Herz eher für kleine und mittelständische Unternehmen schlägt, und für Industrien im erneuerbaren Sektor.
Also die Kleinbetriebe und der Mittelstand, die sind natürlich unheimlich wichtig. Das ist das Standbein unserer Wirtschaft in Sachsen. Ne? Also das sind nie die Industrie, Großbetriebe. Über die redet man natürlich immer, wenn wieder jemand insolvent geht oder wenn sich einer ansiedelt, weil das ja große sind. Aber die Masse der Wertschöpfung bei uns kommt ja eben gerade aus dem Mittelstand. Jetzt kann in großer natürlichem Umfeld noch kleinere mitziehen, das ist sicherlich auch so. Und wir haben aber auch einen Punkt, den man vielleicht auch mal stärker machen muss, dass man auch mit den Unternehmen, die hier bei uns schon sind, auch ins Gespräch kommt, ganz gezielt. Und man sagt, okay, was müssen wir eigentlich tun, damit ihr besser werdet? Damit ihr wachsen könnt? Könnt ihr euch zusammenbringen? Könnt ihr genug ausbilden? Oder braucht ihr Forschungscluster, ne? Weil kleine Unternehmen, die haben keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, also die wenigsten, und können natürlich nie mit großen Konzernen mithalten. Und daher war im Übrigen auch in der Vergangenheit mein Gedanke, die stärkere Zusammenarbeit mit der Hochschule und eben auch die Hochschule eben zum Beispiel als Hochschulstandort für eine technische Universität Dreiländereck zu machen, ne? Weil ich dann auch davon ausgehe, erstmal, du wirst bekannt, so wie eine Viatrina auch in Frankfurt-Oder bekannt ist. Du hast einen Namen, da hast die internationale Zusammenarbeit. Wir machen aus der Randlage eine Stärke und kriegen die jungen Leute hierher. Und da, wo die jungen Leute sind und wo das Wissen ist, da kommen die Unternehmen natürlich auch hin, ne? Weil grüne Wiese haben wir viel, aber wir brauchen ja die Rahmenbedingungen.
Ja, möchte ich zustimmen. Also so eine Hochschulstadt, Universitätsstadt hat eine gigantische Anziehungskraft. Das muss man sagen. Und wenn ich jetzt so auch höre, ne, ich habe ja in Dresden studiert, die Unis sind ja voll. Ne? Die können ja kaum noch, die Wohnheime gibt es jetzt mit Wartezeiten. Ne? Da wäre ja super in Görlitz, da einzusteigen und sowas anzubieten. Also das macht für mich auch Sinn, Hochschulstandort zu fördern. Dann hat man die jungen, qualifizierten Leute. Wenn dann das auch noch schön ist in der Stadt und die da Bock drauf haben, dann kommen auch die Investoren, wenn die da Jobs finden. Das hört sich nach einem Konzept an, ja. Kann ich nur unterstützen.
Ich habe von vielen Bürgern mir Fragen einschicken lassen, was die so beschäftigt, die ich an Sie weitergeben soll. Was ganz häufig kam, war dieser klassische Satz, für wichtige Dinge wie für die Bildung ist nie genügend Geld da. Wie ändern Sie denn als Oberbürgermeister die Haushaltslage in Görlitz?
Ich würde die linke Kandidatin mal anfangen lassen.
Also, das sind natürlich auch Themen, die Land und Stadt betreffen. Und natürlich sehe ich mich, wenn ich Bürgermeisterin werden sollte, als Lobbyistin meiner Stadt und der Bürger, die hier leben. Und bin dann natürlich auch bereit, mich auf Landesebene in entsprechenden Gremien für meine Region einzusetzen und dafür zu sorgen, dass mehr Geld in die Region fließt.
Wie konkret würden Sie das machen? Ich meine, der Plan, der klingt ja gut, aber wie konkret würden Sie denn, was würden Sie denn probieren, damit in diese Region mehr Geld fließt, wie Sie sagen?
Es gibt OB-Konferenzen, man kann sich mit Abgeordneten anderer Parteien unterhalten.
Würden Sie das machen?
Natürlich.
Mit allen Parteien?
Ja. Also jeder, der sich an demokratische Grundregeln hält und was für die Region tun möchte, ist eingeladen, mit mir zu sprechen.
Das höre ich gern. Das klingt unselten von Vertretern der Linken.
Das klingt gut. Herr Jeschke?
Ja, Sie haben ja den Haushalt angesprochen. Da habe ich jetzt nicht hier die ganzen konkreten Zahlen parat, aber es ist ja letztendlich wie zu Hause und auch wie im Betrieb. Ne, wenn meine Ausgaben höher sind als die Einnahmen, dann haut der nicht mehr hin. Und wenn ich fixe Ausgaben habe, und das hat ja die Stadt, also irgendwelche Pflichtausgaben, ne, die Löhne der Stadtverwaltung, die müssen nun mal bezahlt werden und Sozialausgaben. Und dann bleibt für die Bildung nichts mehr übrig, so hat man manchmal den Eindruck. Dann kommt man halt um Sparkonzepte nicht drum rum. Dann muss man sich halt einschränken. Das will zwar auch immer niemand hören, ne, aber da bin ich wieder bei den Leuten. Wie ist denn da die Performance? Ne? Sind die Personalkosten zu hoch? Dann reichen meine Einnahmen nicht aus. Das ist irgendwie logisch. Und die Bildung fällt dann immer hinten runter, weil das ist keine Pflichtausgabe. Also zumindest nur die Infrastruktur.
Ja.
War ja diese Schule, die hatten Sie ja auch noch schon mal angesprochen, ne? Jahn-Sporthalle oder so, ne? Warum das immer nicht repariert wird.
Genau, das wäre auch einer meiner Punkte gewesen, wenn Herr Wippel noch was sagen wollte gerade.
Ja, genau, für Bildung ist kein Geld da. Das kann man ja so insgesamt nicht sagen im Land. Es wird schon unheimlich viel Geld ins Bildungswesen gesteckt. Und man muss auch die Zuständigkeiten jetzt auch mal auseinanderhalten, was ich jetzt keinem übel nehme von den Bürgern, weil wer beschäftigt sich schon mit den Strukturen und Zuständigkeiten, welche Behörde, wofür, was macht das Land, was macht der Kreis, was macht die Stadt, was macht der Bund? Quasi für das Lehrpersonal ist ja die Stadt nie zuständig. Das ist schon mal Punkt eins, ne? Also diese Thematik Lehrermangel, der ja vorherrscht im Moment noch, ist eine Sache, die kann die Stadt selber jetzt in der Form nicht lösen. Also was wir machen können, natürlich als Stadt, das ist so eine Geschichte, wie dass wir den Lehrern oder den Lehramtsstudenten, die jetzt vorübergehend zum Beispiel an die Schulen kommen, im Zuge ihres Studiums, dass wir denen in den paar Wochen, wo sie hier sind, jetzt nicht zumuten, doch auf eigene Kosten entweder von Dresden nach Görlitz jeden Tag zu pendeln, oder sich hier noch eine Wohnung zu nehmen, sondern dass man sagen, okay, wir haben offensichtlich einen Wohnraumüberschuss und können uns Dinge wie Probewohnen leisten. Und dann lass uns doch mal diese Wohnung bereitstellen für zum Beispiel Lehramtsstudenten, ne? Damit die hierher kommen, dann können sie hier arbeiten, können hier ein bisschen Praxiserfahrung in der Schule sammeln, helfen uns natürlich in den Schulen und vielleicht werfen sie halt hier auch einen Anker, weil es ihnen wirklich hier gefällt. Das wäre jetzt mal mein Ansatz, um Lehrer mit hierher zu kriegen. Der nächste Punkt, dafür, dass für Bildung kein Geld da ist, könnte man jetzt über die Infrastruktur reden. Das hatte Herr Jeschke ja schon richtig gesagt. Wir sind ja für die Schulgebäude zuständig, können es aber auch nicht aus Eigenmitteln bewältigen. Also das gehört eben zur Wahrheit dazu. Wir sind als Stadt hochgradig defizitär und wir müssen mit unseren Eigenmitteln gucken, was wir machen und natürlich Förderprogramme optimal ergänzen. Und das heißt eben auch, dass wir da leider nicht immer so können, wie wir wollen, sondern dass wir nur das machen können, wofür die Fördermittel da sind. So, und ohne Geld für den Schulhausbau von Landesebene wird es hier unten eben auch knapp. Ne? Aber eins ist klar, die Oberschule Innenstadt hat für mich an der Stelle Priorität. Die ist definitiv die nächste Schule, wo man rangehen muss. Ist jetzt nicht so, dass sie gerade auseinanderfällt, aber ich habe sie mir letztens mal angeschaut und ja, die Schultoiletten, mal abgesehen von der hübsch angemalten Gender-Toilette, die kein Mensch braucht, lassen doch arg zu wünschen übrig. Ne? Also das sind solche Sachen, das ist ja Minimum für heute. Die Schüler sollen sich ja auch wohlfühlen. Und bei anderen Sachen siehst du es halt auch, da muss natürlich auch was gemacht werden. Ne? Wenn die LAN-Kabel kreuz und quer über die Wand hängen und du siehst halt, dass alles nachgerüstet ist, dann kann man doch schon mal rangehen und so ein Schulgebäude auch mal von Grund auf angehen und alles andere würde an dieser Oberschule auch keinen Sinn ergeben. Und jetzt komme ich zum anderen Punkt, der aber direkt damit zusammenhängt. Wenn ich so eine Schule sanieren will, dann brauche ich natürlich entsprechende Ausweichquartiere. Und das ist ein Punkt, wo man echt mal Lobbyarbeit auf Landesebene auch noch weiterhin machen muss, dass zum Beispiel größere Städte auch die Möglichkeit bekommen, ein Ausweichgebäude gefördert zu bekommen, sondern ne, so ein Ausweichgebäude für die Bauzeit müsste komplett aus Eigenmitteln finanziert werden und das können wir nicht als Stadt Görlitz. Ne? Das heißt dann, wohin mit den 1000 Schülern, während das Gebäude saniert wird? Und das ist echt ein Problem.
Das stimmt, also was dann mit den Schülern passiert, wenn dort gebaut wird, zumuten kann man das bis zu einem bestimmten Maße, wenn es dann laut wird, weder Lehrern noch Schülern. Aber wenn wir gerade dabei sind, was die Stadt konkret machen kann, das Stichwort, weil der Herr Jeschke es auch angesprochen hat, auch für viele in Görlitz ein Thema ist, das Beispiel der Jahnhalle. Ja, also die Kinder von Eltern, die dort trainieren, werden gebeten, in der kalten Jahreszeit die Kinder ein bisschen wärmer anzuziehen, weil die Heizung runtergedreht wird. Es wird immer nur notdürftig gepflegt, aber niemals komplett und fachgerecht. Seit 3 Jahren ist das in der Halle dort der Zustand. Das, was sich dann beim Sport eben logischerweise unter anderem durch äußerst hohe Rutschgefahr und so weiter äußert. Aber von Jahr zu Jahr wird diese Thematik von Stadtseiten verschoben, weil kein Geld da sei. Mit dem Parkett ist das Gleiche. Die Halle wurde 1999 gebaut und nach 25 Jahren sollte das Parkett eigentlich ausgetauscht werden, weil das sich einfach so gehört, Unfallgefahr und was mit so einem Parkett eben durch Abnutzung passiert und es glatter und glatter wird. Aber auch da tut sich nichts. Ist es wirklich einfach so, dass das Geld nicht da ist oder wird das Geld, was da ist, für was anderes genutzt? Das würde mich persönlich mal interessieren, beziehungsweise eben die Frage an Sie, wie man an so eine Sache wie eine Turnhalle, die, finde ich, für eine Stadt wie Görlitz eine sehr wichtige Institution ist, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, so stiefmütterlich behandelt wird.
Wollen Sie?
Und auch da, denke ich, ist man als Bürgermeister, als Lobbyist für alle, die in der Stadt leben, gefragt, sich umzuschauen, wo können wir sparen, was macht Sinn, wie kann man Geld vielleicht auch auf Bund- und Landesebene akquirieren lassen.
Hätten Sie denn einen konkreten, wenn Sie das jetzt nochmal ansprechen, einen konkreten Vorschlag, wo Sie sparen würden, um beispielsweise eine Schule zu sanieren oder eine Turnhalle?
Für mich stellt sich zum Beispiel die Frage, ob man denn so viele Menschen mit Verbeamtung benötigt?
Hat ja jetzt aber konkret nichts erstmal mit der Stadtebene zu tun, die Verbeamtung.
Ja, Beamte auf Stadt, ja, ja. Aber es sind halt nie übermäßig viele.
Aber auch da, wie gesagt.
Insbesondere die Berufsfeuerwehr, oder wollen Sie da sparen?
Auf gar keinen Fall. Oder man akquiriert natürlich, wie Sie schon gesagt haben, Fördermittel.
Also ich glaube schon, dass die Löhne bezahlt werden müssen, ne? Von den Beamten oder von den Verwaltungsangestellten, ne? Ist ja logisch. Und der Bürgermeister kann ja kein Geld drucken und es fällt auch nicht vom Himmel. Das heißt, ne, die Einnahmen haben wir aus Dresden, anhand der Einwohnerzahl kriegen wir da ja Geld. Dann haben sie dann noch Steuereinnahmen und so kommt Geld in die Kasse. Dann haben sie ihre Pflichtausgaben, die sind wahrscheinlich 80-90% und dann bleibt immer nicht viel übrig für die Jahn-Sporthalle. Ich hatte das nochmal versucht rauszufinden, weiß ich nicht, was das jetzt kostet, das Dach zu reparieren und das Parkett, aber da reden wir vielleicht von 1 Million oder 2, ne, so einstellig. Aber jährlich Personalkosten haben wir wahrscheinlich 2-stellige Millionenbeträge. Da hätte ich schon gesagt, wenn man die Verwaltung verschlankt, dann ist dann auch mehr Geld für die Sporthalle übrig. Das muss man halt mal anpacken. Digitalisierung, KI, das kommt doch jetzt alles. Das zieht doch jetzt alles ein. Und da gibt es schon Einsparpotenziale. Und das ist nicht nur so bei der Stadt, das ist auch in den Betrieben so. Da wäre für mich ein Punkt, wo man sagt, da könnte man vielleicht Geld freispielen, damit man nicht hier jahrelang darauf wartet, bis das Dach repariert wird. Das ist ja wirklich unschön. Und ich kenne die Jahn-Sporthalle ja auch noch, als sie neu war. Ich habe selber da drin Fußball gespielt. Ein cooles Teil. Das ist ja ein Jammer.
Naja, ich stecke jetzt da nicht in der Tiefe drin, was die Jahn-Sporthalle angeht. Auch wenn ich im Stadtrat bin, man kann es ja auch nicht immer jedes Thema quasi auf dem Schirm haben. Es ist wohl eine größere Maßnahme, die dort am Dach gemacht werden muss. Aber was das jetzt im Detail ist, weiß ich nicht. Was sie wohl halt eben auch dann etwas teurer macht. Grundsätzlich haben wir ja sehr viele Sportstätten, ne? Und das ist eben so ein Ding. Wir machen natürlich neue Sachen, bauen Sachen neu, haben aber eigentlich kein Geld, um den Erhalt dessen, was wir haben, zu gewährleisten. Das ist in vielen Bereichen so. Mal jetzt wird die neue Sporthalle auf der Cottbusser Straße halt gemacht, zum großen Teil eben auch aus Denkmalschutzmitteln, ne? Städtebauförderung, was wir da haben. Das ist schön, aber eben, ja, das Geld fällt dann eben an anderer Stelle, um die Hallen, die wir haben, eben zu bewirtschaften. Ne? Und zum Beispiel auch die Schenkendorf-Sporthalle, die konnten wir ja nur deswegen machen, weil das Hochwasser da damals da gewesen ist, und dafür in Hagenwerder die Sporthalle abgemeldet wurde, die dann als Theaterlager quasi fungiert. Ne? Und dann hast du solche Sachen, wo du eigentlich sagst, naja, können wir nicht mit wenig Geld zum Beispiel so eine Halle wie in Hagenwerder eigentlich wieder reaktivieren? So schlimm war sie offensichtlich doch nie beschädigt. Und dann kommt eben dieses Fördermittelrecht dazu und dann heißt es eben, du hast 20 Jahre Zweckbindung und darfst eben gewisse Gebäude nicht wieder sanieren und als Sporthalle nutzen. Zumindest nie in dem Zeitraum, sonst zahlst du die Fördermittel eben für die Schenkendorfhalle zurück. Also es sind dann immer ganz lustige Sachen. Kannst du im Personal Geld sparen? Ja, perspektivisch denke ich schon. Müssen wir auch machen. Aber jetzt ist es ja auch nicht so, dass ich mir irgendwie einen KI-Agent bastel und den klatsche ich in die Verwaltung und von heute auf morgen geht jetzt ja alles ganz schnell und ich kann Personal freisetzen. Also erstmal kann man sowieso nicht so schnell Personal freisetzen, weil das sind Angestellte. Also die kündigt man halt nicht so einfach wie in einer Firma und dann muss man sagen, selbst in Unternehmen in einer gewissen Größenordnung ist es ja jemanden zu kündigen.
Geht bei uns auch nicht so einfach, ja.
Das gerade wenn er lange, wir sind ja nicht in Amerika, wo man einfach mal mit dem eisernen Besen durchgekehrt wird. Und Digitalisierung, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Das müssen wir auch erstmal angehen. Und das einzuführen heißt auch, dass ich Fachleute brauche, auch Fachleute, die das eben führen können. Ja, das ist ja nie mit zwei Kabel ziehen gemacht. Das wird auch erstmal Geld kosten und auch die, sag ich mal, neue Software anzuschaffen, in den verschiedenen Bereichen das miteinander alles abzugleichen, aufzubauen. Das ist ein Prozess, der wird Jahre dauern. Der wird Jahre dauern und das ist ein echtes Versäumnis vom jetzigen Oberbürgermeister, dass er das schlicht und ergreifend nichts gemacht hat. Der Stadtrat hat vor Jahren schon beschlossen, dass es mal nach vorne gehen muss. Einer der wenigen Punkte, wo Mutter Görlitz und wir auch dann mal wirklich einer Meinung sind. Aber richtig passiert ist halt nichts seitdem. Ne? Die Digitalisierung in der Verwaltung, wenn man das einem Profi vorlegen würde, würde er wohl zu dem Ergebnis kommen, das ist Kraut und Rüben.
Wenn wir gerade bei dem Thema Wirtschaft sind, da bringe ich das Thema mal des Kaufhauses ein. Ich habe mal mich beim Herrn Stöcker rückversichert, wie dort der aktuelle Stand ist. Also der Denkmalschutz hat seine Bedenken jetzt wohl zurückgezogen. Da gibt es jetzt ein ausführliches Genehmigungsverfahren und die Bauanträge sollen dann innerhalb des nächsten Jahres, denkt er, zu einem positiven Bescheid führen, sodass man nach Plan von ihm im Herbst 26 damit beginnen kann, dieses historische Kaufhaus zu ertüchtigen und, wie er sagt, eine Verbindung mit dem City Center zu schaffen. Inwiefern, Frage in die Runde, sehen Sie denn, wenn er dieses Kaufhaus wieder zum Leben erwecken sollte, dafür in vielen Belangen eine Chance für die Stadt?
Wer will?
Ich kenne das Kaufhaus ja auch noch als Kaufhaus, ne, von früher. Das Thema ist natürlich, da frage ich mich wirklich, ist das eilig und wichtig? Steht das auf der Tagesordnung wirklich ganz oben? Ich meine, das ist ein Haus, was unter Denkmalschutz steht. Das fällt heute und morgen nicht ein. Das Dach ist wohl kaputt, ja, und soll saniert werden. Aber am Ende muss auch das ein Business Case sein. Also ich sehe da kein Kaufhaus drin. Die Leute kaufen da nicht mehr ein. Die kaufen alle bei Amazon oder sie fahren in die Shopping Mall oder ins Outlet Center oder verbinden das mit irgendeinem Stadtbummel nach Berlin. Also das stelle ich mir schwierig vor, das so eins zu eins wieder als Kaufhaus zu eröffnen. Da sehe ich gar keinen Business Case. Ne? Aber die ist schon richtig zu fragen, wie soll es denn genutzt werden? Ne? Was wünscht sich da vielleicht die Stadt oder die Bürger? Die Konzepte kenne ich nicht, aber da gibt es sicher eine Menge Ideen, die sicher auch da im Stadtrat alle schon mal besprochen worden sind.
Nee, wurden sie
nicht. Nee? Okay.
Das war gerade meine Frage, inwiefern oder in welchem Maße diese Kaufhausthematik im Stadtrat wirklich thematisiert wird?
Eher weniger. Eher dahingehend, dass man sich dafür ausgesprochen hat, dass man quasi auf der Seite des Eigentümers, des Investors von Professor Stöcker steht und dass wir wollen, dass aus dem Gebäude was wird. Aber wir machen uns als Stadtrat und das auch völlig zu Recht keine Gedanken darüber, was in diesem Kaufhaus passiert, weil es ist nicht das Gebäude der Stadt. Es gehört nicht. Es steht in der Stadt, aber es gehört nicht der Stadt. Ja, und wir können als Stadträte auch nie über einen Business Case oder keinen Business Case befinden. Und das ist auch gut so. Ja? Wenn, ja. Wenn ich sehe, welche Professionen viele Stadträte haben, dann aber in einem anderen Rahmen hätte ich wahrscheinlich gesagt, wir sind schon mit dem Haushalt überfordert.
Frau Christian?
Also ich denke, auch ein Business Case ist, wie Sie schon gesagt haben, nicht Aufgabe des Stadtrates oder des Bürgermeisters, aber ein Shop-in-Shop-Prinzip mit Einzelanbietern, die sich einbieten, könnte eine Idee sein. Das Kaufhaus hat ja auch, aber auch bewiesen, dass es als Filmkulisse taugt. Also ich denke, es gibt da genügend Ansätze, die dann durchaus dazu führen können, dass das Gebäude wieder belebt wird.
Genau, und mit diesen Shopping Malls, das ist tatsächlich so eine Sache, ne? Als damals dieses City Center gebaut wurde, ich weiß gar nicht, war da schon am Anfang die Rolltreppe drin? Ich glaube nie. Jedenfalls, ich habe das gesehen und kannte dann ja auch so andere Shopping Malls und dachte, aha, jetzt kriegen wir hier so ein modernes City Center hin und dann gehst du da rein und guckst dir das an und sagst, was ist denn das? Und das habt ihr jetzt neu gebaut. Das ist jetzt also der große Wurf. Ja? Das war er nie. So, aber er hat natürlich genug Verkaufsfläche und in der Verbindung mit dem Kaufhaus zusammen auch dann die Möglichkeit auch zu bestehen. Ne? Man sagt so, ich meine, so 10.000 Quadratmeter müssen mindestens sein an Verkaufsfläche, damit sowas sich überhaupt tragen kann. Und wenn das gut kombiniert wird, und das traue ich dem Herrn Stöcker durchaus zu, dass er da gute Ideen hat, dann könnte es funktionieren. Und wir sollten es auch funktionieren. Es gibt hier auch Leute mit Geld. Es gibt auch Leute mit Geld, die Geld ausgeben wollen. Und das sollen sie doch dann bitte auch hier machen. Und dann hätte es natürlich auch eine Chance fürs Umfeld, ne? Weil wenn Leute kommen, sind die ja nicht nur im Kaufhaus, sondern die wollen auch mal hier gucken und wollen mal da gucken. Was man jetzt natürlich nie erwarten können, dass wir jetzt ja plötzlich Geschäfte von Gucci und sonst was aufmachen würden. Also das wird bei unserem Löhnen hier nie passieren.
Ja, das ist, was der Herr Jeschke auch sagte. Die Frage ist eben, was er dann verkaufen will und inwiefern die Leute dann sagen, wir gehen jetzt in die Stadt einkaufen, statt bei Amazon oder wo auch immer zu kaufen.
Touristen haben Langeweile.
Ja, für Touristen.
Im Urlaub. Ja. Und die sollen das Geld ausgeben. Bei uns. Das ist ganz viel.
Bei Gucci.
Nee, das wird ja nie. Das wird wohl nie passieren. Das war ja mal die Idee, so eine Art, ne, nicht KDW, sondern ein KDO, Kaufhaus des Ostens, draus zu machen. Also, finde ich sehr charmant. Aber Görlitzer ist halt eher in C und A mit C-Ware und B-Ware gewöhnt, ne?
Also da könnte ich noch vielleicht kurz ergänzen. Ne? Das ist tatsächlich, das Gebäude an sich hat ja wirklich Charme. Und wenn der Professor Stöcker da wirklich coole Ideen hat und das Einkaufserlebnis oder das Einkaufen zum Erlebnis macht, weil man es mit irgendwas kombiniert und das ist für die Touris attraktiv, dann kann das vielleicht fliegen, ne, das Pferd. Aber das muss dann wirklich was Cooles sein. Ja, ich würde das jetzt auch nicht ausschließen, aber was soll da der Oberbürgermeister machen? Ne? Der sollte keine Steine in den Weg legen. Und das fördern, ne? Das kann er machen, unterstützen.
Fakt ist, ne? Wir haben am Ende ein Gebäude in der Stadt stehen, das ist ein Denkmal und wir wollen das auch gar nicht geschenkt haben als Stadt und müssen eigentlich wirklich dankbar sein, dass es jemand gekauft hat, der auch den finanziellen Hintergrund hat, der uns dieses Gebäude wieder zurückschenkt und der es sanieren möchte und für die Zukunft erhalten, was am Ende drin sein wird und was in 100 Jahren drin sein wird, das wissen wir jetzt nie. Das müssen wir auch nie entscheiden. Aber Tatsache ist, als Stadt Görlitz bräuchten wir ein Bauprojekt, als städtisches Bauprojekt, nochmal in der Größenordnung wie eine Stadthalle, und so ähnlich wird ja das Kaufhaus dann auch sein, das könnten wir nie. Das würde nie passieren und deswegen muss man einfach dankbar sein, froh sein, dass es erhalten ist und hoffen, dass das Geschäftskonzept aufgeht.
Christian, Sie wollten, glaube ich, noch was sagen?
Ich glaube durchaus, dass unsere Stadt sehr viel Charme hat und mehr ist als nur C und A und C war. Und genau das könnte man in diesem wunderschönen Haus doch zeigen. Jugendstil, eine wunderschöne Glasdecke, das Treppenhaus. Ne?
Ja, wie gesagt, das ist ja keine Stadtangelegenheit, aber wie Herr Jeschke auch sagte, es wäre günstig, dem Ganzen wenigstens keine Steine in den Weg zu legen.
Definitiv. Aber da muss ich jetzt auch mal zur Ehrenrettung der Stadtverwaltung sagen, in der Stadt Görlitz sind dem Investor keine Steine in den Weg gelegt worden.
Das kam eher von dem Denkmalschutz aus Dresdner.
Ja.
Dresdner Ecke.
Genau. Da haben wir tatsächlich alle, die wir in Dresden im Landtag sind, aus der Stadt Görlitz darauf hingewirkt und auch miteinander gesprochen.
Ganz anderes Thema, das an mich herangetragen wurde, in Thüringen, im Saale-Orla-Kreis und in Greiz und dann in Peine, Niedersachsen, werden Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Die arbeiten dann bei der Tafel auf Grünflächen, in Tierheimen, reinigen die Straßen etc. Wäre das denn, wenn Sie Bürgermeister wären, eine Möglichkeit auch für Bürgergeldempfänger, natürlich im erwerbsfähigen Alter und auch im Gesundheitszustand für die Stadt Görlitz, auch im Hinblick darauf, dass diese Menschen dann möglicherweise in feste Arbeitsverhältnisse übergehen könnten und Leuten, die sich dem Ganzen total verweigern, das Geld gekürzt wird? Also diese Kreise haben dort die Erfahrung gemacht, dass dadurch die Menschen eine geregeltere Tagesstruktur bekommen und die Sprache besser und schneller erlernen und dann gegebenenfalls auch den Fuß in strukturiertes Arbeitsleben bekommen. Wäre das was Sie sich für Görlitz auch vorstellen könnten?
Definitiv. Soll ich ausführen? Also kann ich machen. Der Unterschied ist natürlich, dass zu den anderen Kreisen, dass Görlitz eben keine kreisfreie Stadt ist und auch kein Landkreis. Das heißt, wir sind direkt jetzt erstmal gar nicht zuständig für das Thema, sondern für das Thema zuständig ist der Landkreis. Da habe ich mal nachgefragt, das ist schon lange her, war Ende vorletzten Jahres, wie es denn aussieht mit Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber, die ja auch vorgesehen sind im Asylbewerberleistungsgesetz. Und da gab es bei uns im Landkreis eigentlich so gut wie keine. Also das, was es eigentlich gab, das waren Sachen mehr oder weniger, die mit dem Betrieb der Unterkunft zu tun haben. Ne? Also vielleicht sauber machen und so, und das wird dann halt als Eurojob an die verkauft. Finde ich auch schon eine interessante Regelung, weil bei der Bundeswehr hast du jetzt kein extra Geld bekommen, wenn du deine Stube und dein Revier gereinigt hast. Das hat einfach dazugehört, ne? Wenn du da untergebracht warst. Dann hieß es aber, ja, wir kümmern uns darum, dass mehr Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Und dann habe ich einige Monate später, also im letzten Jahr, die Anfrage nochmal gestellt und siehe da, es kam nichts. Angeblich wurden die Gemeinden angefragt und die Stadt wie Görlitz hat nichts dazu geliefert. So. Und das ist natürlich so eine Sache, was wir eben dann doch machen können. Ne? Wir haben einen städtischen Betriebshof, wo Leute mit rein können. Aber es können eben auch Vereine sein. Es können kirchliche Zwecke sein. Also da steht ja alles im Asylbewerberleistungsgesetz drin, wofür die Leute eingesetzt werden können. Eben mit diesen, ich nenne es jetzt mal Eurojobs. Ja, ist ein ganzen Euro. Und warum sollen sie das nicht tun? Und viele hätten da durchaus was zu tun, weil sie sitzen den ganzen Tag rum, warten, vielleicht auch in der Zwischenzeit zwischen ihren Sprachkursen, drehen Däumchen und kommen vielleicht noch auf dumme Gedanken oder fallen in Verzweiflung. Ne? Und manche wollen ja auch dem Land wieder was zurückgeben, was sie hier sehr großzügig empfangen hat. Der Wunsch ist ja da. Ne? Und wer sich halt der gemeinnützigen Arbeit verweigert, dem müssen die Mittel gekürzt werden, womit dann natürlich auch die Gesamtgesellschaft wieder besser fährt. Also niemand sollte hier quasi die Füße hochlegen können und nicht mitwirken. Und zu tun haben wir genug. Da denke ich an die Straßenlaternen, die sehr häufig voll sind, zumindest in meinem Stadtviertel, mit Aufklebern von Die Linke oder von irgendwelchen Fußballvereinen. Das ist auch reichlich. Also es ist einfach nicht schön. Wir haben genug Grünflächen, Wege, Sonstiges, die etwas besser gepflegt werden könnten. Und ich glaube, da fällt jedem unserer Zuhörer jetzt auch irgendwie was Eigenes ein, womit unterstützt werden könnte.
Garantiert. Frau Christian?
Ja, natürlich. Also ich glaube natürlich, dass Menschen, die bei uns Schutz suchen, nicht durch kurzfristige oder einen Eurojobs langfristig sich integrieren können, sondern ich glaube eher an eine reguläre Vollbeschäftigung, gerade was die Sauberkeit auf den Wegen angeht. Das ist doch auch, ich denke, das Bedürfnis eines jeden Bürgers, der hier lebt, eine schöne, saubere Stadt zu haben. Und auch da könnte man natürlich als Initiative oder Verein mal gemeinsam aufräumen, sauber machen.
Herr Jeschke, wollen Sie was sagen?
Ja, also ich sehe das auch so. Die gesetzlichen Grundlagen geben das her. Ne? Dieses Asylbewerberleistungsgesetz sagt das, dass diese Leute gemeinnützige Arbeit machen sollen und herangezogen werden dürfen. Ja, wir haben da tatsächlich genug zu tun. Ich habe noch mal, ich bin ja in der DDR groß geworden, da gab es immer VMI-Einsatz, Volksmasseninitiative. Und da haben wir Müll gesammelt. Das ist alles verloren gegangen. Ne? Und dann kommen jemand zu uns, wir helfen denen, die nutzen unsere Sozialsysteme. Und dann erwarte ich, dass da was passiert, dass das wertgeschätzt wird, dass da eine Gegenleistung kommt. Und ich kann selber sagen, ich war auch mal im Ausland als Gastarbeiter sozusagen. Da hatte ich mich zu benehmen. Also das wäre mir im Leben nicht eingefallen, da mich daneben zu benehmen. Das hat auch ein bisschen was vielleicht auch mit uns zu tun. Also jetzt nicht mit Görlitz, sondern mit Deutschland. Ne? Der Nationalstolz ist verloren gegangen. Ja, das hat irgendwie was damit zu tun. Ich hätte mir niemals getraut, irgendwie einen Kanadier zu beleidigen oder so. Oder die Kassiererin zu beschimpfen oder den Busfahrer zu bespucken. Das sind auch Sachen, die mich sehr stören und die haben alle damit zu tun. Ne, da kommen Leute zu uns und wir sagen jetzt, gemeinnützige Arbeit verlangen wir. Da fühle ich mich nicht schlecht, muss ich sagen. Ne, aber es ist irgendwie, es wird immer so in die Ecke gestellt, das geht nicht und das dürfen wir nicht und die Armen. Sie hatten auch irgendwas zum Winterdienst gefragt. Das ist für mich auch allgemeinnützige Arbeit. Da hat der Bürger was davon.
Ja, der war, wie
Warum
viele,
streuen die nicht die Straßen?
Wie viele Bürger gesagt haben, als es viel geschneit hat, wieder eine Katastrophe teilweise gewesen. Die Straßenzustände, während man, wenn man über die Brücke nach Skorzowice fährt, die Straßen dort ganz anders aussehen. Das ist auch immer was, wo ich mich frage, womit das zusammenhängt. Und das ist, also zumindest in meiner Erinnerung als gebürtiger Görlitzer, auch schon immer so.
Wie war es denn zu DDR-Zeiten? Da hat es auch geschneit. Na? Und da hatten wir jetzt auch nicht so viel Streusalz wahrscheinlich im Lager liegen und so tolle Streuautos. Das ging auch. Das ist irgendwie alles plötzlich ein Problem.
Naja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Wir haben viele Straßen. Viele Straßen in Görlitz. Ne? Wenn du nicht, ich finde eigentlich, dass die Hauptstraßen diesmal ganz, sogar ganz gut gemacht worden sind und dass sie sich echt Mühe gegeben haben. Das habe ich schon mal anders erlebt. Auch in Görlitz, na gut, dann in den Nebenstraßen wird es dann halt schwierig. Aber lustig wird es natürlich, wenn das Ordnungsamt dann Hauseigentümer anzählt, weil angeblich nie gestreut war, beziehungsweise nie geräumt war, obwohl nach Angabe der Eigentümer früh morgens sehr wohl geräumt wurde. Es hat dann halt bloß wieder geschneit. Und gleichzeitig sieht es eben vor städtischen Liegenschaften ganz anders aus. Und die sind dann teilweise am schlechtesten geräumten. Dann kann ich schon jeden verstehen, der sagt, ich habe kein Verständnis dafür, ne? Warum werde ich angezählt und die haben ihren eigenen Laden im Griff? Macht erstmal eure Hausaufgaben, dann könnt ihr zu mir kommen und mich dann quasi anzählen. Also ich glaube, das wäre so relativ normales Denken. Und ja, da kann natürlich auch eine Stadt eben auch mit ran, auch mit gemeinnütziger Arbeit. Und dann heißt es eben so, früh 5.30 Uhr antreten, Schippe in die Hand und los geht's.
Ja, nennt sich Wetter das Ganze. Aber auch da denke ich, Gemeinnützigkeit als Zwang, egal für wen. Es gibt ja genug Bürger, die das von sich aus freiwillig machen. Und warum sollte man dann als OB nicht selber mal mit der Schippe in der Hand vor das Rathaus gehen und schippen oder mal zu einer gemeinsamen Aktion aufrufen? Im Sommer mit Bratwurst, im Winter mit Punsch.
Ich würde sagen, da ist zum Beispiel ein Argument, dass man als OB, als Lehrer, als Kindergärtner, Angestellter der Volkshochschule, Polizist, was auch immer, eben auch einen geregelten Alltag und einen Beruf hat und dann, finde ich, nicht zu gemeinsamen gemeinnütziger Arbeit noch herangezogen werden sollte, weil es ja um die entsprechende Bevölkerungsgruppe ging, die eben nichts zu tun haben und, wie Herr Wippel so schön gesagt hat, dann vielleicht auch noch auf dumme Gedanken kommen.
Ja, sag mal, ein Punkt, weil Herr Jeschke das vorhin angesprochen hat, wie es zu DDR-Zeiten war. Zu DDR-Zeiten und lange danach war es eben absolut nie üblich, dass es Hausmeisterdienste gab. Also da gab es einen Hausmeister in Gebäuden, die einen Hausmeister hatten. Aber da gab es keinen Hausmeisterdienst, der die Straßenbereinigung gemacht hat. Da gab es keinen Hausmeisterdienst, der das Haus gewischt hat, sondern das haben die Bewohner des Hauses selber gemacht. Und zwar Woche für Woche im Wechsel. Ja, und da wanderte halt der, bei uns im Haus war das eben aus Pappe gefertigter Schneemann von Tür zu Tür. So, und die Familie war dann halt dran, vor dem Haus sauber zu machen, so zu einer gewissen Zeit. Und wenn das nie geklappt hat, dann haben die Nachbarn sich schon gemeldet, weil die haben es schon richtig gemacht. Und das Gleiche war mit Rasenmähen und dies und das. Hat ja komischerweise auch funktioniert. Und ja, heute geht's nicht mehr. Heute warten wir alle auf den einen Bezahlten, den wir natürlich auch mitbezahlen, aber der auch bloß einen nach dem anderen abarbeiten kann. Also aus meiner Sicht wäre das nicht zwingend notwendig. Ich kann auch mal eine Treppe wischen, einen Flur kehren und auch vorm Haus. Also tatsächlich vor der eigenen Türe kehren. Ne? Aber als Bürgermeister ist es natürlich jetzt nie der Job, die Straßenbereinigung zu machen. Also das war jetzt nie so ein tolles Beispiel.
Das stimme ich hinzu. Ne? Das ist wirklich so. Das ist mir auch, das ist verloren gegangen, dieser Zusammenhalt. Das hat was mit der Gesellschaft zu tun. Das Verhalten der Menschen hat sich geändert, alle sind egoistischer geworden, es geht gegeneinander, nicht miteinander. Und da finde ich schon, dass man als Bürgermeister einen Einfluss hat auf das Verhalten der Menschen. Also man kann ja Vorbild sein, wie so eine Art, wie eine Führungskraft letztendlich. Ne? Da habe ich einen, den finde ich gut, dem folge ich und ich packe mit an. Ja, das würde ich mir wirklich wünschen. Das wird man nicht so von heute auf morgen ändern können, weil das ist deutschlandweit ein Problem. Und ich glaube auch nochmal auf den Winterdienst zurückzukommen, wenn ich das auch so von Berlin gehört habe, man durfte nicht mit Salz streuen, weil ein bisschen Chlorid ins Wasser kommen könnte und dann haben sich die Rentner die Knochen gebrochen. Das ist einfach nur noch bescheuert, das versteht doch kein Mensch mehr.
Das ist nicht nur in Berlin, das ist hier auch so.
Ja, naja, und ich komme ja nur aus der Salzbranche, jetzt im letzten Winter, also wir haben verkauft wie die Großen. Das verstehen doch die Leute nicht, dass wir lieber die Straßen glatt lassen, als Streusalz zu kaufen und das zu streuen, dann dann hätte man kein Problem. Dann wäre der Bürgersteig auch nicht vereist.
Das Ergebnis von Rot-Rot.
Ja, wie viel Tage Winter haben wir denn noch? Ne, wir reden über, weiß ich nicht, 100 Tage. Und von den 100 Tagen liegt an wie vielen Tagen Schnee und Eis? Also gut, dieser Winter war vielleicht extrem. Aber wenn man das mal ausrechnen würde, wie oft jetzt jemand da mit Streusalz ein bisschen streut, das ist verschwindend gering. Und dann ist das Winterdienstproblem auf einmal weg. Und dann teilen wir wieder eine Karte aus, wie früher, ne, mit dem Schneemann, wie Sie gesagt haben, Herr Wippel, und dann macht jeder mal mit.
Anderes Thema, was viele Leute beschäftigt, Kriminalitätsentwicklung. Polizei ist ja prinzipiell, das muss ich Ihnen nicht sagen, Landessache. Aber ich weiß, dass es bei der Polizei durchaus interne Anweisungen für die Streifen gegeben hat, so eine Brennpunkte wie den Marienplatz, den Spielplatz an der Jakobuskirche oder eben dem Janiplatz bei Streifen mit einem besonderen Augenmerk zu versehen. Die Menschen, das haben mir schon viele gesagt, fühlen sich abends, vor allem an solchen Plätzen und auch in der Innenstadt, nicht mehr sicher.
Warum?
Weil sie dort Leuten begegnen, die, wie sie finden, herumschreien, die ihnen Angst machen und man da einen Bogen darum macht. Gibt es denn da aus Bürgermeistersicht eine Möglichkeit, irgendwie zu handeln?
Also ich würde gern antworten. Ich würde gern Stadtteilzentren und Gemeinschaft in der Stadt mehr fördern. Weil wenn man sich untereinander mehr kennt, dann tut man sich tendenziell weniger etwas. Und wenn es dann doch mal was passiert, halte ich natürlich die Strafe als allererstes nicht für unbedingt sinnvoll, sondern Prävention. Also wie gesagt, man lernt sich kennen, man schafft Gemeinschaft durch Feste, durch vielleicht Stadtteilzentren, wo die Menschen eben auch einkaufen können, wo sie einen Friseur haben, wo vielleicht auch ein Bürgerbüro ist, wo es Treffpunkte gibt und natürlich in Fällen, wo Sanktionen notwendig sind, Täter-Opfer-Ausgleich. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich immer, dass die Gemeinschaft durch ein näher Zusammenrücken so tragfähig wird, dass größere Sanktionen die Ausnahme sind und nicht die Regel.
Ja, Prävention ist wichtig. Also definitiv. Und das, was wir als Stadt machen, ist in erster Linie Prävention, weil wir arbeiten quasi nach dem Gefahrenabwehrgesetz, also dem sächsischen Polizeibehördengesetz. Das macht unser Ordnungsamt, ne, wenn die tätig sind. Und für die Repression, richtig bei Straftaten, ist die Landespolizei zuständig. Prävention kann aber auch heißen, dass ich mehr Fußstreifen oder mehr Streifentätigkeit eben auch an bestimmten Orten auch mit dem Ordnungsamt abdecke. Das Ordnungsamt hat nie ganz die Rechte wie die Polizei. Solange ich noch im Landtag bin, werde ich auch dran arbeiten, dass wir das vielleicht noch ändern. Gibt ja bald ein neues Polizeigesetz, da kann man auch das Ordnungsamt noch mal stärken.
Stärken bedeutet beispielsweise mit
Ausstatten, oder?
Womit? Mit Waffen ausstatten oder was?
Ja, das hatten sie ja in der Vergangenheit. War das theoretisch möglich? Haben wir es praktisch kaum Gemeinden gemacht, weil der Ausbildungsaufwand einfach zu hoch ist. Gewisse Möglichkeiten gibt es ja schon. Nee, stärken auch von rechtlichen Befugnissen, ne? Dass man eine Durchsuchung auch zur Eigensicherung machen können, dass auch jemand zum Beispiel Polizeigewahrsam zur Polizei bringen dürfen und so. Das dürfen sie jetzt nicht, mal als Beispiel. Wenn ich jetzt schon mal jemanden habe. Also wie gesagt, die können natürlich unterwegs sein. Brauchen sie vielleicht noch Personal? Kann man innerhalb des Rathauses umschichten? Muss man nicht zwingend einen neuen einstellen? Wenn es ganz schlimm wird, kann man auch über so eine Art Public-Private-Partnership nachdenken. Das ist vielleicht das, was die meisten kennen. Dass man sozusagen eine gewisse Zeit Sicherheitsdienste, private Sicherheitsdienste zusammen mit dem Ordnungsamt rausschickt. Quasi in Kombination. Ne? Oder auch da gibt es die Möglichkeit auf ein Ehrenamt lang. Ne? Es gibt auch eine sächsische Sicherheitswacht, wo Ehrenamtliche unterwegs sind, die durchaus auch hoheitliche Rechte haben, nachdem sie eine kurze Ausbildung hatten. Gibt es auch in Görlitz schon seit Jahren. Die werden halt von der Polizei geführt, aber die kann man ja auch mit dem Ordnungsamt kombinieren. Ne? Also, dass man sich halt gegenseitig unterstützt mit den Möglichkeiten, die man hat. Alkoholverbot auf dem Marienplatz war ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Haben wir ja lange genug dafür gekämpft. Jetzt braucht man das Ganze nur noch vor Schulen. Und also um Schulen und Jugendeinrichtungen herum, und zwar um alle. Das würde es auch nochmal erleichtern, auch dann entsprechend einzugreifen. Bis jetzt stellt sich der Stadtrat noch quer, was diese Thematik angeht, beziehungsweise auch die Verwaltungsmitarbeiter blocken.
Mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf?
Ja, die Verwaltungsmitarbeiter haben, das kann ich ja sogar öffentlich sagen, weil es ist in einer öffentlichen Sitzung gesagt worden, haben quasi behauptet, dass es rechtlich nicht möglich wäre, so ohne weiteres um Schulen herum eine Alkoholverbotszone zu schaffen. Und das ist halt einfach nie richtig, weil es keine spezifischere Anforderung an eine Gefährdungslage gibt im Gesetz. Also in Schulen ist es absolut möglich. Muss halt gemacht werden. Aus meiner Sicht ist es nie gewollt. Und ansonsten für gewisse Sachen, ja, ob man jetzt mit dem Stadtteilzentrum den polnischen Alkoholiker abholt. Warum sage ich polnischer Alkoholiker? Weil es in Skarżelec ja bekanntlicherweise ein Alkoholverbot gibt. Und zwar in der ganzen Stadt, in der Öffentlichkeit. Und deswegen sind die Herrschaften dann ja auch zu uns gekommen. Ja, und sitzen dann halt regelmäßig bei uns in der Stadt mit rum und verstehen sich im Übrigen auch mit unseren Trinkern manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht. Und da kommt es dann zu Lärm, Schlägereien und sonstigen Sachen. Müssen wir aber rangehen. Und übrigen Begleiterscheidungen, ne? Wildpinkeln und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich noch das veränderte Stadtbild, was wir von Friedrich Merz kennen. Da haben wir halt der Stadt relativ wenig Möglichkeiten. Da bin ich wieder bei der gemeinnützigen Arbeit. Und dann müssen wir es halt den Herrschaften so unbequem hier machen wie möglich, sofern es in unserer Hand liegt.
Herr Eske, wollen Sie noch was sagen dazu?
Ja, also ich verstehe natürlich auch, es ist jetzt keine flächendeckende Unsicherheit, sondern wirklich lokale Brennpunkte wahrscheinlich und wahrscheinlich auch temporäre Probleme. Und da steckt der Teufel wahrscheinlich wirklich im Detail. Ich finde auch, da kann man wirklich nur mit Präsenz, Kamera, Kontrolle, Gegensteuern. Da bin ich wieder beim Verhalten der Menschen, ne? Das gilt es irgendwie zu ändern. Diese Respektlosigkeit und dieses sich daneben benehmen, das würde ich auch nicht akzeptieren wollen. Da gelten harte Regeln, ne? Da kennt der Herr Wippel sich wahrscheinlich besser aus, welche das genau sind, aber dass die Leute mit Messern rumrennen, dass die irgendwelche Schaffner im Zug bedrohen, dass die Busfahrer anspucken, das ist ja nicht mehr normal. Also das ist wirklich, wo ich sage, okay, ich bin jetzt wirklich kein Berufspolitiker, aber das erwarte ich von der Politik. Da sah mal, was passiert. Ja, ist ja schon schlimm genug, dass ich jetzt hier als Nicht-Politiker meinen Hut in den Ring werfe, weil die Leute erwarten das, glaube ich. Wenn da nicht bald was passiert, wird es noch schlimmer.
Das ist so. Herr Eschke, ich wollte Sie jetzt nicht ein bisschen unterbrochen.
Nein, alles gut.
Das hätte ich jetzt gerade also nochmal den Herrn Lehrer Köhring gefragt, weil gerade der Punkt kam, naja, die Gesellschaft hat sich verändert. Also wir reden hier ja quasi über eine Verhaltensänderung, die erzeugt werden soll. Das kann ich ja auf verschiedenen Wegen machen, ne? Im Einzelnen, vielleicht mit Repressionen. Und ja, aber was kann man machen, quasi um das Verhalten der Gesellschaft in der Breite wieder an das anzulehnen und dahin zu bringen, wo wir eigentlich mal herkommen. Ein verhältnismäßiger, vernünftiger Umgang miteinander, ja, wo man sich halt nie so schnell beschimpft wie jetzt. Sehen Sie da eine Möglichkeit?
Ja, der Ansatz liegt logischerweise in den Schulen. Nicht im Sinne, wie einige Eltern sich das, glaube ich, mehr und mehr vorstellen, dass sie die Erziehungsverantwortung einfach nur noch in die Schule geben, sondern in meinen Augen sind die Kinder ja nun mal den Großteil des Tages in der Schule. Und die Lehrer sind in meinen Augen nicht dafür da, die Kinder vollkommen und allein zu erziehen. Aber ich finde, in meinen Augen sollte das ein vernünftiges Zusammenspiel zwischen Eltern und Lehrern sein. Und ich persönlich sehe das so, dass Kinder, wenn sie sich respektlos verhalten, andere schlagen oder beschimpfen, beleidigen, auch Lehrkräfte, einfach viel zu wenig Konsequenzen spüren. Es wird abgetan mit: Naja, kannst du nochmal probieren, oder dann wird sich hingesetzt zu einem Gespräch und das Kind macht's zwei Tage später wieder. Also ewig jeden Tag.
Und dann?
Und dann was?
Genau, das war die Frage. Und was passiert dann?
Ja, das frage ich mich auch.
Ja, schlimm. Und was soll jetzt der Oberbürgermeister machen an der Stelle? Genau.
Also ich glaube auch da wieder an Prävention. An mehr Schulsozialarbeit, die wir im Übrigen stark zurückgefahren haben, aber nicht nur in Görlitz. Aber auch wir als Erwachsene sollten Vorbild sein. Egal, welche Nation wir haben, welche Sprache wir sprechen, da ist doch die gesamte Gesellschaft gefordert.
Okay, jetzt könnte man ja philosophisch werden und sich die Frage stellen, wer gehört zur Gesellschaft, also jetzt fest, ne? Und vertreten in der Gesellschaft alle dieselben kulturellen Werte? Und wenn das nie der Fall ist, weil sag ich mal, andere Sachen für angemessen und richtig gehalten werden in einem anderen kulturellen Hintergrund, dann ist es eben schwer, da übereinzukommen. Also ich meine, es gibt, für uns ist es, glaube ich, relativ klar, dass man Homosexuelle nie am Kran aufhängt. Da sind wir uns ja einig in Deutschland. In anderen Ländern ist es durchaus nie unüblich. Oder für uns ist es eben klar, dass man einer Frau mit Respekt begegnet. Also ich habe gesagt, wir haben eine Gleichheit vor dem Recht, aber ich denke auch eine gesellschaftliche Gleichheit zwischen Mann und Frau bei uns. Das ist in anderen Gesellschaften eben anders. Das verändert sich, ne? Und genauso haben eben die Herrschaften aus einer anderen Kultur ein anderes Verständnis dafür, wie sich eine Frau anzuziehen hat, wie viel man von ihr sehen darf oder wie viel eben auch nicht. Also kann man wirklich davon reden, dass wir noch alle hier dieselben Ansichten haben, und entstehen dann nie vielleicht auch diese Konflikte, weil wir uns vielleicht aus Sicht derer, die da kommen, falsch verhalten?
Natürlich gibt es in jedem Erdteil auch Menschen, die unsere oder die menschliche Werte nicht teilen. Aber auch das ist ja, auch die gibt es in Deutschland. Und auch da müssen wir wieder mit gutem Beispiel vorangehen. Denn egal, wer Gewalt gegen andere Menschen macht, das ist nicht gut.
Das ist eben auch der Punkt, den Herr Eschke vorhin schon angesprochen hat, mit dem Beispiel Kanada, glaube ich. Wenn man unser Eins irgendwo woanders ist, dann passt man sich an die Normen und Werte dort an. Und das fällt einigen aus anderen Kulturen, die hierher kommen, eben schwer. Und wir lassen uns das mehr und mehr überstülpen, finde ich, ohne dagegen was zu machen. Und die Frage ist, würde man es denn anders machen, wenn man woanders wäre? Merkt, wie einfach es ist, die Kultur dort durchzusetzen.
Ich möchte das natürlich wenigstens ansprechen dürfen, ne, dass man darüber mal redet. Und natürlich haben wir irgendwo eine Vorbildfunktion. Ne? Jetzt als, sag mal, als Bürgermeisterkandidat steht man plötzlich in der Öffentlichkeit. Ich kann das einfach sagen. Ich bin parteilos, ich trete niemanden auf den Schlips. Ich vergleiche auch gerne mit anderen, andere Städte, andere Länder. Ich war erst kürzlich in Dänemark, in Kopenhagen. Also ich traue es mir kaum zu sagen, aber das Stadtbild war da ein anderes. Und dann finde ich auch, man darf dann auch mal was einfordern. Also zumindest, dass man sich hier respektvoll verhält und sich an die Regeln hält. Wenn man das schon gar nicht mehr sagen darf, also das ist für mich dann verkehrte Welt.
Das ist ganz normal. Wenn ich irgendwo hinfahre in irgendein Land, komme ich doch gar nicht auf die Idee, mich irgendwie daneben zu benehmen. Also so, und wenn ich in diesem Land bin, was ich, ob ich jetzt in Israel oder in Jordanien bin, wenn die Jordanier sagen, du kommst jetzt gerade aus Israel und du kommst jetzt nie so ohne weiteres über die Grenze, weil du hast eben halt hier den Stempel von, oder das Visum von Israel noch in deinem Pass drin, dann wollen wir das nie, und im Übrigen auch umgedreht, na gut, dann muss ich das halt akzeptieren als Deutscher. Da mache ich ja keine Demonstrationen oder benehme mich irgendwie daneben oder beleidige den Grenzer. Ja, das ist halt deren Land, deren Regeln habe ich mich anzupassen. Wenn es mir nicht gefällt, gehe ich da nicht hin. Punkt, aus, Ende. Und in Deutschland hat es doch eigentlich ganz genauso zu sein. So, wir haben halt unsere Sachen, und wer sich daneben benimmt, der muss dann halt weg. Und da muss man halt nochmal unterscheiden, um was es geht. Ob jetzt einer wirklich nur vergessen hat, vielleicht einmal den Busfahrschein zu bezahlen, oder ob das aus Versehen war oder da kam mit der Technik nicht klar. Okay, das kann mal sein. Aber das hat dann eben auch nicht dauerhaft aufzutreten. Und dann ist halt Schluss, ne? Oder was habe ich gehört von Dubai? Das soll es wohl so sein bei der Ausreise. Dann wird dir nochmal vorgehalten, was du so falsch gemacht hast, wo man dich auf Kamera oder wie auch immer aufgezeichnet hätte. Und dann sei es wohl so, dass man sich dann entscheiden könnte, ob man seine Strafe halt sofort bezahlt, lebenslanges Einreiseverbot hat oder eben lieber ohne Klimaanlage in der Wüste im Gefängnis sitzen will.
Prinzipiell sollte es so laufen, ja. Ich würde mal das Fass nicht noch weiter aufmachen und zum letzten großen Punkt kommen. Berzdorfer See, das ist Zuständigkeit, ist für den See auch der Landkreis, ist das richtig?
Kommt drauf an, um welches Thema es geht.
Ja, also in meinen Augen oder in Augen vieler Bürger, denke ich, ist dieser See relativ mies erschlossen. Ja, der Rundweg ist nach wie vor nicht vollständig asphaltiert, was mit dieser Rutschung zu tun haben soll für Rennradfahrer, Inlineskater, ist das ein riesengroßes Minus. Es gibt viel zu wenige Toiletten. Die vorhanden sind, sind regelmäßig verschlossen. Neben der Blauen Lagune gibt es noch das Hafencafé. Und in den Augen vieler Görlitzer sind die Versorgungsanlaufpunkte viel zu wenig. Die Strandbar hat nun auch ihren Besitzer gewechselt, habe ich mitbekommen. Ist aktuell noch geschlossen oder jetzt wieder geöffnet? Was würden Sie denn als Bürgermeister aus dem Potenzial, das dieser See in meinen Augen auf jeden Fall bietet, noch mehr abschöpfen?
Auch da sehe ich wieder die Chance für kleine Gemeinschaftsprojekte, dafür den See für alle nutzbar zu machen, um ein Naherholungsgebiet zu schaffen. Natürlich, so ein Toilettenschloss lässt sich einbauen. Man könnte die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel noch etwas verbessern und natürlich mit einem Konzept von einem modernen, für alle zugänglichen öffentlichen Nahverkehr, der, wenn es nach mir gehen würde, eines Tages für alle Menschen kostenlos ist. Kommen vielleicht auch mehr Touristen und man würde vielleicht auch die angesprochene Parkplatzsituation in der Innenstadt lösen können.
Ja, also ich habe mich ja in meinem Programm, für die, die es schon gelesen haben, relativ breit dazu und ambitioniert ausgelassen, muss ich hier auch sagen. Ne? Die Thematik Movie Park soll sich ja aus meiner Sicht auch in der Nähe des Sees abspielen, auf der Fläche, wo jetzt ein Golfplatz genehmigt ist. Muss ich aber dazu sagen, dass diese Golfplatzfläche nicht zur Stadt Görlitz gehört, sondern zur Schönau-Berzdorf. Wir sind aber im Planungsverband gemeinsam mit Schönau-Berzdorf und mit Markersdorf, was den See angeht. Und natürlich haben wir auch alle was davon. Ne? Übernachtungen würden dann ja auch trotzdem in der Stadt stattfinden. Das heißt, der See und die Stadt, das muss alles zusammen gedacht werden. Ne? Deswegen auch 2019 mal die Idee, die auch nie auf viel Gegenliebe stieß in Görlitz, den in Görlitzer Meer umzubenennen, einfach um quasi die Stadt Görlitz mit dem großen Gewässer in Verbindung zu bringen, ne? Und es damit wieder attraktiver zu machen für Touristen, für Familienurlauber und Ähnliches. Ja, das war die Idee. Also Marketing-Gag ein Stück weit. Achso, da muss ich noch dazu sagen, also es wird nie umbenannt, ne? Der Berzi bleibt der Berzi. Also das habe ich in der Zwischenzeit auch dazugelernt. Es ist auch in Ordnung, war keine Gegenliebe und ist auch gut, da hätte man auch eine Bürgerbefragung machen können und wenn die Leute dann Nein sagen, dann ist es eben so, ne? Dann bleibt's. Also das wäre auch echte Bürgerbeteiligung. Nächster Punkt für mich wäre, dass wir eigentlich auch ein Freizeitbad mit Saunakomplex und Ähnlichem auch in der Stadt mal brauchen. Gibt's nie. Das Letzte, was es gab, war, was zugemacht hat, war die Erlebniswelt Krauspitz. Die ist jetzt eben zu. Das Trixi-Bad ist immer noch da im Landkreis Süden, aber wir haben jetzt eins weniger. Eine Stadt wie Görlitz hat natürlich ein ganz anderes Potenzial auch an Nutzern, als eben eine Gemeinde wie Krauspitz mit Bad Muskau und Weißwasser nebenan dran. Ne, wir haben einfach mehr Einwohner. Ich denke, das könnte hier durchaus funktionieren in Kombination eben auch mit Hotelbetrieb und das Ganze am Nordweststrand quasi. Da ist ohnehin seit Jahren auf einer städtischen Fläche ein Campingplatz vorgesehen, der nicht realisiert worden ist bis heute. Soll Tourismus gemacht werden am See, dann machen wir das auch. Die Görlitzer wünschen sich schon immer ein Freizeitbad und sie haben keins. Ja, man würde eigentlich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und eben gleichzeitig wieder die Aufenthaltsqualität erhöhen. So, und was solche Themen wie Strandbar angeht, da muss man sich wirklich vielleicht mal andere Gedanken machen und dann mal schauen, okay, was für einen Planungshorizont geben wir eigentlich Unternehmern? Ne, wenn ich immer nur für 2 Jahre ausschreibe, werde ich immer nur im Provisorium stehen haben, weil natürlich niemand eine Investition macht, die sich über einen längeren Zeitraum amortisiert. Da muss ich dann eben mal schauen, dass wir eben, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren ausschreiben. Denke mal so tendenziell eher 7. Und dann können wir die Sachen dann halt nutzen. Und dann entwickelt sich auch was. Zu Parkplätzen habe ich in der Vergangenheit auch schon was gesagt. Wir haben ja damals mal gesagt, lasst uns einen großen Parkplatz bauen am Eingang vom See. Dann haben wir keinen Parksuchverkehr und so weiter. Na gut, dann hat sich der Stadtrat anders entschieden. Man wollte das nie haben, man wollte das nie prüfen. Man will das Parken an der Straße. Man will keine Schranke. Nee, man will das Ordnungsamt rumschicken und weiter Parkzettel kontrollieren lassen.
Herr Eschke, noch ein Wort von Ihnen zum See?
Ja, Berzdorfer See ist natürlich wirklich ein Thema, wo jeder mitredet, ne? Und das Ding ist schön und ein touristisches Highlight und das ist natürlich völlig klar. Aber das sehe ich also auch so wie das Thema Karstadt, weder wichtig noch eilig. Also wenn Sie mich als Bürgermeister fragen, dann hätte ich gesagt, Prio ganz unten. Ich würde mich lieber um Hauptbahnhof kümmern oder andere Sachen. Aber Berzdorfer See, also da werden die Investoren kommen und ja, die Rahmenbedingungen müssen schon ein bisschen passen, ne, dass die investieren und nicht nur 2 Jahre da ihren Container da aufbauen dürfen. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Sorge, dass das mal schön wird da. Aber in der Priorität hätte ich gesagt, nicht wichtig, nicht eilig. Da würde ich mich erstmal um andere Sachen kümmern. Bin letztens mit dem Zug gekommen und war Görlitz Hauptbahnhof, also fährt man rein und weiß sofort, okay, Baustelle, ne? Da muss was passieren.
Wie würden Sie, wenn Sie Bürgermeister wären, das dann mit Ihrem jetzigen Wohnort vereinbaren? Würden Sie dann umziehen oder was haben Sie da für einen Plan?
Naja, also wenn ich mal realistisch bin, dann habe ich ja nicht den Hauch einer Chance. Ne? Das ist nun mal so. Und das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wieso muss jetzt jemand aus Magdeburg kommen und hier seinen Hut in den Ring werfen? Aber ich sehe natürlich, dass es ja offensichtlich tatsächlich ein Bedürfnis danach gibt. Ne? Sonst wären ja die Leute nicht ins Rathaus gegangen und hätten da die Unterschriften geleistet. Das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Und jetzt ist das so. Und wenn ich nochmal gucke auf die Wahl 2019, da sind ja 20.000 gar nicht wählen gegangen. Da werden wir mal sehen, wie das diesmal wird. Aber es könnte ja sein, dass diese 20.000 weder ein Wahlprogramm interessiert, noch ihr Podcast. Und die interessiert auch nicht, ob ich Ahnung von Kommunalpolitik habe. Die sind einfach abgehangen. Ja, die fühlen sich nicht vertreten. Und jetzt kommt da einer auf den Wahlzettel, der da eigentlich gar nicht hingehört. Und jetzt stellen sie sich mal vor, dann sagen die, oh, da gehe ich mal zur Wahl. Da ist man plötzlich, das ist wie so im Casino, ne? Unkalkulierbar. Aber wenn alles richtig läuft und die Berufspolitiker ihren Job gut machen, dann sollte ich keine Chance haben.
Leider waren die restlichen 2 Minuten der Audiospur fehlerhaft, sodass ich Ihnen dies als Wiedergabe in meinen eigenen Worten noch mitgeben möchte. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Herr Dr. Jeschke hat geäußert, dass er denkt, dass es für die Bürger wichtig ist, sich solche Gesprächsrunden anzuhören, um einfach zu wissen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wer die Menschen sind, die auf dem Wahlzettel stehen. Frau Christian und Herr Wippel sehen diese Art von Gesprächen ebenfalls als produktiv an und Herr Wippel hat noch erwähnt, dass solche Zusammenkünfte im Wahlkampf 2019 sich dahingehend entwickelt haben, dass die Antworten der Kandidaten zum Ende hin immer ähnlicher wurden, weil alle gute Ideen hatten und haben. Der Austausch von Argumenten, so Wippel weiter, sei immer wichtig, genauso wie weiter zu denken und nicht auf persönlicher, sondern auf Sachebene zu diskutieren. Denn das ist es, was die Bürger wollen und was Demokratie definiert. Das sind auch schon die passenden Schlussworte für diese Sonderfolge. Am 10. Mai 2026 bestimmen wir Görlitzer, wer in den kommenden Jahren an der Spitze unserer Stadt steht. Die Wahl des Oberbürgermeisters ist keine abstrakte Entscheidung, sie ist eine direkte Weichenstellung für unser Leben hier in Görlitz. Es geht um Fragen, die uns alle betreffen. Wie entwickeln sich unsere Schulen und Kindergärten? Wie attraktiv bleibt unsere Innenstadt? Welche Akzente werden im Tourismus und der Kultur gesetzt? Wer führt die Stadtverwaltung sicher durch herausfordernde Zeiten? Ich hoffe, dass Sie sich mit Hilfe der 70 verstrichenen Minuten ein etwas besseres Bild für sich selbst machen konnten. Ein Bürgermeister kandidiert nicht nur, er präsentiert eine Vision. Nutzen Sie die verbleibende Zeit, um die Kandidaten kennenzulernen, denn Demokratie beginnt vor der eigenen Haustür. Wer nicht wählt, lässt andere über seine Zukunft entscheiden und nur wer an die Wahlurne geht, nimmt sein Recht wahr, aktiv mitzugestalten und das ist Demokratie. Ihre Stimme ist der Auftrag, den Kurs für Görlitz zu bestimmen. Gehen Sie am 10. Mai wählen, für ein Görlitz, das wir gemeinsam gestalten und vor allem für sich. Ciao, ciao.